Gut, dann schlagen wir wieder einmal zusammen die Bibel auf, und zwar insbesondere hier den ersten Timotheusbrief. Wir haben uns ja gestern mit einigen Aufforderungen an die Frauen gewandt und dann auch noch etwas uns damit beschäftigt, wie Gemeindeleitung im Neuen Testament funktioniert und welche Eigenschaften da den Ältesten zugesprochen werden. Natürlich könnten wir auch die einzelnen Stellen dort noch etwas ausführlicher ansprechen. Gerade die Eigenschaften der Diakone habe ich ja nur relativ schnell zusammengefasst, habe mich auf die Ältesten konzentriert. Aber ich lade euch ja dazu ein, gerne unterhaltet euch weiter darüber. Da könnt ihr sicherlich auch im Gespräch noch einiges entdecken, was da in den Versen drin zu finden ist. Ich lese jetzt weiter im Kapitel 3 ab Vers 14 bis Vers 16. Das ist dann der Abschluss dieses Kapitels, also direkt im Anschluss an die Qualifikation der Diakone in der Gemeinde. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen, damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt, in der Welt aufgenommen in die Herrlichkeit. Erst einmal knüpft Paulus hier an, wenn er sagt, dies schreibe ich dir, ja, was schreibe ich dir, wie man so die Gemeinde führt, wie Gemeindeordnung aussehen soll, wer Gemeindeleitung macht. Warum? Paulus ist zwar in der Hoffnung, bald wieder nach Ephesus zu kommen, aber er weiß nicht ganz genau, ob das so schnell geht, wie er das plant. Und da sagt er ja, wenn es sich verzögert, dann weißt du, wie man wandeln soll im Haus Gottes. Da wird das hier aufgeführt. Das geht übrigens später auch noch weiter. Da schreibt er noch einige Einzelheiten, was für die Gemeindeleitung und den Ablauf der Gemeinde von Bedeutung ist. Wenn er hier sagt, redet vom Haus Gottes, dann erklärt er das auch gleich hinterher, dass damit aus seiner Sicht die Gemeinde gemeint ist. Das ist hier übrigens ein Gedankengang, der damals wahrscheinlich gar nicht viel diskutiert worden ist, aber der im Laufe der Zeit durchaus zu Bedeutung gekommen ist. Nämlich Haus Gottes oder Gemeinde, das ist ja tatsächlich doppeldeutig. Manchmal spricht man davon, wir gehen zur Gemeinde. Und jetzt die Frage, was ist damit gemeint? Der Ort, das Gebäude, die Organisation oder sind damit die Menschen gemeint? Und hier wird ganz deutlich, das ist der Ort, wo Gott ist. Da, wo Christen zusammenkommen, da ist das Haus Gottes, da ist Gemeinde. Und das ist ja schon eine Herausforderung, glaube ich, auch für heute, weil manche Gemeinden, gerade was das Äußere angeht, das Organisatorische oder auch Gebäude und sonst etwas angeht, einen sehr, sehr großen Aufwand betreiben. Und das kann man ja durchaus tun, allerdings sollte der Hauptaugenmerk immer darauf liegen, das, was am meisten gepflegt werden muss, das ist Gemeinde als Gemeinschaft von Menschen, denn darum geht es ja letztendlich. Räume kommen und gehen. Denkt immer daran, dass die großen Kirchen, die ja auch ihre Blütezeit gehabt haben, gerade da manche falsche Investitionen vorgenommen haben. Wobei ich das hier zwiespältig sage, denn auf der einen Seite schaue ich mir ja gern diese alten Kirchen an. Gerade wenn ich irgendwo im Urlaub bin oder sonst irgendwo bin, finde ich das toll, diese großen gotischen Kathedralen, die schönen Gemälde, die da drin sind. Ich finde das ja toll. Aber da ist die Frage, ist das der Hauptauftrag der Gemeinde Gottes, schöne Museen zu schaffen? Und viele der großen Kirchen sind ja heute nichts anderes als Museen. Also manche in Italien, die ich gesehen habe, die sind sogar umfunktioniert worden als Museum. Die sind entweiht worden, also jetzt nicht im negativen Sinne, sondern die Kirche hat sich daraus zurückgezogen, die Reliquien wurden rausgeholt, die Altäre werden abgebaut und dann sind da Museen drin. In Berlin habe ich eine Kirche gesehen, die wurde umgebaut, da sind dann Mehrfamilienhaus rausgemacht worden. Außen die Fassade steht noch und so durch die großen Fenster kann man dann aus einem Wohnzimmer rausschauen und außen die Fassade ist Kirche. In der Schweiz, als ich dort gelebt habe, da wurde mal diskutiert, ob eine Kirche, die nicht mehr gebraucht worden sind, in einen Supermarkt umfunktioniert werden sollte. In der Schweiz gibt es ja die Migros, nicht? Und dort hatte die Migros Antrag gestellt, in Basel ein Kirchengebäude nun als exklusiven Supermarkt umzugestalten. Und daran sehen wir jetzt nicht die Diskussion, ist das richtig, ist das falsch. Wenn man in erster Linie auf das Äußere gemeindlich schaut, dann kann es sehr schnell dazu führen, dass das andere hinten runterfällt. Da sprach ich doch vor einiger Zeit, wie es war jetzt genau, ich glaube eineinhalb Wochen her, also noch nicht allzu lange, mit jemandem aus einer relativ kleinen Gemeinde im Ruhrgebiet. Und der sagte, wir haben als Gemeinde ein eigenes Haus, okay, da müssten ein paar Sachen schon gemacht werden, aber jetzt haben wir einen neuen Pastor und der will ein neues Projekt machen. Über 1 Million Euro soll dafür ausgegeben werden, ein neues Gemeindehaus zu bauen. Und meine erste Frage war dann darauf, ja, braucht ihr das denn? Und dann sagt er, ja, so eigentlich ist unsere Gemeinde überaltert. Das heißt, die Hälfte der Gemeindeglieder sind im Rentenalter. Jugendgruppe haben wir im Moment gar keine. Ja, und dann habe ich ihm gesagt, ja, wer soll denn da zukünftig mal einziehen? Wer soll das denn nutzen? Und ich weiß jetzt nicht genau, wie die Diskussion dieser Gemeinde ist. Deshalb, ich will darüber gar kein Urteil sprechen. Aber ich glaube, wir müssen schon aufpassen. Manchmal können Aktionen oder auch Gemeindegebäude so eine Art Prestigefunktion einnehmen. Und da ist es, glaube ich, schon wichtiger, nicht aus dem Blick zu verlieren, Gemeinde ist in erster Linie die Gemeinschaft von Menschen, die Jesus nachfolgen. Und alles andere hat da nur Dienstfunktion. Alles andere soll das nur unterstützen. Und wenn das andere im Vordergrund steht, kann es sehr schnell passieren, dass diese Hauptsache aus dem Blick verloren wird. Als ich vor nicht allzu langer Zeit, auch aus ein paar Wochen erst her, in Österreich gewesen war, da sprach ich dann mit jemandem aus einer Gemeinde, es war eine Schulung dort, und der kam aus einer Gemeinde in Innsbruck, ich meine, es sei Innsbruck gewesen, und da sagte er mir, sie hatten auch mit ihrer Gemeinde ein Problem, das ist ein paar Jahre zurück, da hatten sie ein Problem, und zwar keine Gemeinderäume mehr. Also das heißt, denen wurden ihnen gekündigt. Jetzt war die Frage, wo gehen sie hin? Geld war nicht so ausreichend zur Verfügung. Dann schließlich kam einer auf die Idee und sagte, lass uns doch mal probieren, wir mieten uns in einem Kino ein. Das haben sie dann auch getan und das ist jetzt eben ein paar Jahre her und sie haben sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Warum? Erst einmal am Sonntagmorgen, da sind die Kinopreise sehr günstig. Du kannst ein Sonntagmorgen-Kino sehr günstig mieten, weil eben da kaum jemand hingeht, um Filme zu sehen. Also das heißt, sie sparen unheimlich Geld, aber sie sind unheimlich bekannt geworden in Innsbruck dadurch. Zwischenzeitlich eben als Kinogemeinde und dann manche, die dann doch noch so die ganze Nacht durchgemacht haben und am Morgen noch einen Film sehen wollen, verirren sich dann ins Kino und sind plötzlich im Gottesdienst. Und ich habe mir sagen lassen, manche von denen sind dann auch geblieben. Also nicht alle, aber manche sind geblieben und einige sogar Gemeindeglieder geworden. Was ich damit sagen will, diese Gemeinde, die hat Raumprobleme gehabt, aber um nur auf Druck noch irgendwo ein Gebäude oder neue Räume zu haben, sind sie mehr einen praktischen Weg gegangen, wo man eigentlich sagen muss, warum nicht? Wenn man ein Gemeindegebäude hat, was sowieso nur dreimal in der Woche genutzt wird, am Sonntagmorgen für 2 Stunden, dann in der Woche einmal für die Bibelstunde, einmal für die Jugendstunde, dafür muss man gar kein ganzes Gebäude unterhalten. Das kann man auch einfacher haben. Also hiermit bin ich gar nicht dagegen, wenn eure Gemeinde ein schönes, prächtiges Gebäude hat, ist alles okay, macht das ruhig weiter dabei. Aber hier ist so ein bisschen Augenmerk darauf, eigentlich Gemeinde Gottes sind die Menschen und auf die kommt es an. Und Timotheus wird aufgefordert, sich darum zu kümmern. Das ist ganz wichtig. Deshalb legt das Hauptaugenmerk mehr auf die Leitung, mehr auf die Ältestenschaft, mehr auf die Diakone, mehr auf die Seelsorge, mehr auf die Verkündigung als auf die äußeren Sachen. Die können auch eine Rolle spielen, zweifellos. Manche Leute fühlen sich nicht wohl, wenn sie da in einem hässlichen Gebäude sind. Aber letztendlich, und das sollte uns an den großen Kathedralen der Kirchen deutlich werden, letztendlich machen es die Gebäude nicht. Letztendlich ist es natürlich, dass die Menschen spüren, da ist Gott gegenwärtig, dass sie spüren, ich bin da angenommen, dass sie spüren können, da werden die Probleme meines Lebens angesprochen. Das ist das Entscheidende. Das ist das, auf das es letztendlich ankommt. Und bei der ersten Gemeinde, den ersten 2 Jahrhunderten insbesondere, Da war diese Frage sowieso, hat sich kaum gestellt, weil den Christen ja nicht mal erlaubt worden ist, Gemeindegebäude zu bauen. Dann haben sie da etwas gemietet, haben sich frei draußen versammelt oder in Privathäusern oder sonst wo. Also, denkt daran, Gemeinde, also Haus Gottes, das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und dann steht hier Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Hier ist natürlich Wahrheit wieder das Evangelium mit gemeint. Und damit soll gesagt werden, das ist der Pfeiler des Evangeliums. Gott hat die Gemeinde ausgewählt, um die Wahrheit des Evangeliums in der Welt bekannt zu machen. Das soll damit gemeint sein. Also achte darauf, denn das ist der Weg, den Gott erwählt hat. Wenn wir hier vorhin Mission Impossible sehen, das sind die Leute, die Gott auf diese unmögliche Botschaft losschickt. Also pass gut auf sie auf. Es gibt keine andere Variante dafür. Und dann anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Mit Gottesfurcht ist hier wiederum das Evangelium gemeint. Gottesfurcht wird im Alten Testament besonders hervorgehoben. Der Weisheit Anfang ist die Furcht Gottes, zum Beispiel in Sprüchen. Und Furcht Gottes heißt, die richtige Stellung zu Gott zu haben. Nicht als Angst, sondern Gott als den zu erkennen, der er wirklich ist. Jetzt können wir sagen, ja, wodurch haben die Menschen letztendlich erkannt, wer Gott eigentlich ist? Sicher durch die Propheten des Alten Testaments, dann aber durch Jesus Christus, der gekommen ist. Ich habe das, glaube ich, schon mal in den letzten Abenden zitiert. Da sagt Jesus doch selbst einmal, wer erkennt den Vater als nur der Sohn und wem der Sohn es offenbart? Also das heißt, eigentlich ist Gott für die Menschen unerkennbar, ein Geheimnis eben. Aber weil Jesus gekommen ist und uns geoffenbart hat, uns gezeigt hat, wer Gott ist, deshalb können wir ihn erkennen. Und deshalb hier Geheimnis. Und wie ist dieses Geheimnis deutlich geworden? Gott ist offenbar geworden im Fleisch. Was heißt das? Ja, hier ist gemeint, Jesus ist Mensch geworden. Das meint ihr, das Fleisch. Also Jesus, Gott ist nicht nur Geist geblieben, Gott ist nicht nur irgendwo im Jenseits gewesen, sondern Gott ist anfassbar, materiell anfassbar geworden. Im Johannesevangelium lesen wir ja auch, das Wort wurde Fleisch. Genau das ist damit gemeint. Und das Wort im Johannesevangelium steht ja ganz am Anfang. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und dann das Wort wurde Fleisch. Das ist hier genauso auch mit aufgenommen worden. Dann gesehen von den Engeln. Hier ist eine Frage, was damit im Einzelnen gemeint ist. Und so hundertprozentig lesen wir in der Bibel nichts davon. Ja gut, wir können sagen, die Engel haben irgendwo ja zugeschaut, als Gott Mensch geworden ist. Sie haben zugeschaut, wie Jesus gelebt hat. Wir lesen an einigen Stellen ja sogar, dass wir immer auch von der unsichtbaren Welt beobachtet werden. Also klingt ja fast unheimlich. So wie man das früher in dem Buch von George Orwell, da kann man heute noch drin lesen, nicht? Big Brother is watching you. Also irgendwo ist da jemand, der beobachtet ständig. Nur diese Engel, die sind uns ja nicht böse gesonnen. Wir lesen dann beispielsweise bei der Kopfbedeckung der Frau im 1. Korinther 11, da steht dann, um der Engel willen soll sie das so machen. Also scheinbar auch da schauen die Engel zu, was der Mensch macht und wir sehen das nicht. Und hier wird darauf hingewiesen, auch das, was Gott hier auf der Erde geoffenbart hat, ganz anfassbar, das wurde von diesen Engeln beobachtet, gesehen dabei. Also von den Engeln verkündigt, von den Engeln gesehen. Na, wo sind wir denn hier? Im Fleisch gerechtfertigt im Geist, das habe ich jetzt übersprungen. Gerechtfertigt im Geist ist hier natürlich auch wichtig, das heißt vom Heiligen Geist geführt. Das merken wir schon am Anfang, wird gesagt, dass der Heilige Geist auf Jesus gewesen war. Und dann gesehen von den Engeln, das habe ich ja gerade erklärt, dann verkündigt unter den Heiden. Hier geht er auf den Aspekt der Heilsgeschichte ein, mit dem er selbst verbunden ist. Denn Paulus ist ja derjenige, der den Heiden in erster Linie predigt. Aber nicht nur das. Wenn ihr in der Bibel hineinschaut, insbesondere im Lukas-Evangelium, wird deutlich, dass schon von Anfang an Gott die gesamte Welt im Blick gehabt hat. Da steht eben, dass Jesus das Licht für die Heiden ist und so weiter. Auch im Lukas-Evangelium wird ganz deutlich, dass er immer wieder sich Heiden zuwendet, dem Hauptmann von Kapernaum, von dem er hinterher sagt, er hätte in Israel solchen Glauben gefunden wie bei dem, als Heiden. Und dann werden immer wieder Leute erwähnt, die keine Juden sind. Und da wird auch schon klar, Jesus wendet sich ihnen auch zu. Das ist nicht irgendwie ein späterer Plan, ein Unglück oder sonst etwas, sondern Gott hat das von vornherein mitgeplant. Und hier wird es von Paulus noch erwähnt. Dann geglaubt in der Welt, also es wird verkündigt. Und dann aus aller Herren Länder kommen Menschen und werden gläubig, gehören plötzlich zum Haus Gottes und zur Gemeinde. Und dann aufgenommen in die Herrlichkeit, hier ist Bezug genommen darauf, dass Jesus dann jetzt wieder zur Rechten Gottes setzt, uns dort Wohnungen bereitet, dass er einmal wiederkommen wird. Also der ganze Blick in die Zukunft wird damit eröffnet. Das ist so ein kleiner Einschub, den Paulus hier macht, wo man merkt, das eigentliche Thema bleibt jetzt immer noch, wie soll es denn in der Gemeinde laufen? Und im Blick auf die Gemeinde und wie man sich dort richtig verhalten soll, diskutiert Paulus jetzt auch, wie sieht es denn in der Zukunft aus? Und wie wird es in der Zukunft weitergehen mit der Gemeinde? Und da zieht er eine Verbindung von dem, wie ist es damals in der Gemeinde in Ephesus und wie wird es in der Gemeinde in der weiteren Zukunft sein? Ich lese jetzt den Abschnitt Kapitel 4, Verse 1 bis 5. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speise zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werde von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Also, der Geist sagt deutlich, das heißt erst einmal, dass er betont, dass hier etwas deutlich gesagt wird, das meint, dass es hier eigentlich keine große Diskussion gibt. Das ist kein vages Gefühl oder eine Spekulation, die Paulus hier äußert, sondern er sagt eigentlich jedem, der die Augen aufmacht, dem muss das klar sein. Und mit dem Geist ist hier natürlich der Geist Gottes gemeint, der durch Jesus spricht und der bei der Inspiration des Wortes Gottes die Federführung hat und Christen auch bis heute führt. Und was sagt er nun? Dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen werden. Hier sind wir an einer schwierigen theologischen Frage. Was ist denn damit genau gemeint? Wenn wir jetzt allgemein hören würden, vom Glauben abfallen, dann würde wahrscheinlich jeder von uns sagen, naja, das heißt, die sind jetzt nicht mehr gläubig. Was ist dann aber die Konsequenz? Heißt das, dass diese Menschen ewig verloren sind? Denn eigentlich wissen wir, gläubig sein heißt gerettet sein, ungläubig sein heißt verloren gehen. Und demjenigen, der häufiger der Bibel liest, dem fallen jetzt sicherlich einige Bibelverse ein, zum Beispiel gerade im Römerbrief. Ihr seid untreu und ich bin doch treu, sagt Gott dort über seine Beziehung zum Volk Israel. Und das wird verglichen mit der Beziehung Gottes zu seinen Kindern in der Gemeinde. Das würde heißen, selbst da, wo der Christ untreu ist, Gott hält trotzdem an dem Bund fest, den er mit dem Menschen geschlossen hat, so wie der Bund mit Israel, so der Bund desjenigen, der sich Gott anvertraut. Und dann lesen wir weiter im Römerbrief, was soll uns scheiden von der Liebe Gottes? Kapitel 8. Und dann zählt Paulus alle möglichen Dinge auf, Hohes und Tiefes und Engel und Fürsten und so weiter. Und am Ende ist das Ergebnis nichts, kann uns trennen von der Liebe Gottes. Gott hält an dieser Liebe fest, komme, was da wolle. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist allerdings, dass wir in der Bibel an mancher Stelle ermahnt werden, dass es scheinbar Menschen gibt, die sich entweder für Christen halten oder die möglicherweise Christen gewesen sind, aber die entweder gar nie Christen waren, die sich einfach äußerlich nur etwas angepasst haben, die so geredet haben, wie Christen reden, das kann man ja machen, und die irgendwann merken, schon hier auf der Erde, spätestens in der Gegenwart Gottes, ich gehöre ja gar nicht dazu. Denn bei Gott gilt fromm Reden nicht, das ist viel zu wenig. Da muss es echt sein, diese Wiedergeburt, die Vergebung der Schuld. Ich habe gesagt, dass es ein paar Stellen gibt, die uns da so zum Nachdenken bringen können, ob das denn nun mit der, ob es denn da so eine, ob das Heil nun sicher und fest ist oder ob das auch verlierbar, sagt man dann manchmal. Ich möchte hier zu zwei Stellen lesen aus dem Hebräerbrief, die eine ähnliche Aussage machen, wie dass wir das jetzt gerade gelesen haben bei Paulus im 1. Timotheusbrief. Und zwar Hebräer 3, Vers 12. Hebräer 3, Vers 12. Da steht nämlich: Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Und dann geht es noch ein ganzes Stückchen weiter. Hier wird ebenfalls davon geredet, dass manche Menschen verstockt werden können. Oder er spricht hier erst ihr Brüder. Also das heißt, hier sind scheinbar Gläubige. Und dann wird gesagt, passt auf, dass nicht ein böses, ungläubiges Herz in euch kommt, damit ihr nicht von Gott abfallt. Also scheinbar gibt es hier auch etwas wie von Gott abfallen. Kapitel 6, Vers 6 ist dann nochmal was ganz Ähnliches. Ich lese vielleicht ein kleines bisschen früher, damit wir den Zusammenhang haben. Ich lese ab Vers 3. Und das wollen wir, also Hebräer 6, Vers 3 und folgende. Und das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und dem Heiligen Geist teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der künftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Also hier Menschen, die, so steht, vom Heiligen Geist erfüllt worden sind, die himmlische Gabe Gottes geschmeckt haben, die das gute Wort Gottes kennengelernt haben und die dann durch diese Auseinandersetzung mit dem Zeitgeist, mit dem Geist der Welt steht da, konfrontiert worden sind und abgefallen sind, da sagt er, für die sei es nicht möglich, zurückzukehren. Das sind Worte, die immerhin uns zum ernsthaften Nachdenken anspornen sollten. Dass wir die Sache nicht zu sehr auf die leichte Schulter nehmen, damit auch einmal Kirchenmitglied oder einmal gebetet, einmal um Sündenvergebung gebeten, zack, das ist alles geritzt, alles ist in Ordnung. Nein, ich glaube schon, dass wir in der Bibel diesen Hinweis immer wieder haben, dass derjenige, der wirklich Kind Gottes geworden ist, dass es dann eine Folge davon gibt, weil Gott in dem Menschen wirksam ist. Und das finden wir ja schon bei Jesus. Ich habe es auch schon erwähnt, denn dann steht der gute Baum, gibt gute Früchte und der schlechte, schlechte. Das geht gar nicht anders. Du kannst einem Apfelbaum nicht verbieten, Äpfel zu bekommen. Manchmal bekommt er trotzdem keine, das liegt aber dann nicht am Baum und nicht an deinem Befehl, sondern, was weiß ich, an irgendwelchen Schädlingen oder so. Aber normalerweise der Baum tut das. Das ist nicht eine Willensentscheidung. Und dann sagt er, der schlechte Baum bringt schlechte Früchte. Es geht ja nicht umgekehrt darum, dass du durch deine guten Taten gerettet wirst, das nicht. Aber dass Paulus hier und dann im Hebräerbrief wahrscheinlich auch Paulus, manche sagen auch Barnabas, darauf aufmerksam machen, es gibt die Möglichkeit, dass Leute am Glauben Schaden nehmen, vollkommen davon wegkommen, von Gott abfallen. Was die Konsequenz ist, darüber möchte ich jetzt nicht viel spekulieren, was darüber die Konsequenz sein kann. Aber dass Glaubensleben nicht so hundertprozentig sicher ist, sondern auch eine Sache ist, um die gekämpft wird, die Einsatz fordert, das ist, glaube ich, hier ganz deutlich. Da wird dazu ermahnt, bleibt dran, gebt nicht auf. Weshalb wir nicht zu leichtfertig zu anderen Christen kommen sollten und sagen, ach, du hast dich einmal bekehrt, jetzt kannst du ja machen, was du willst. Würde ja auch keiner tun, hoffentlich nicht. Denn das wäre nicht das Evangelium der Bibel. Sowas war nicht da. Jesus hat schon gar nicht so geredet. Wenn du Jesu Nachfolger werden wolltest, lies dir mal durch. Was hat er da gesagt? Der macht es den Leuten ja eher schwer. Sagt er nicht, wer sein Kreuz nicht aufnehmen will und mir nachfolgen will, der kann nicht mein Jünger sein. Wenn du nicht deine alles zurücklässt, was du hast, kannst du nicht mein Jünger sein. Und so weiter und so weiter. Also nicht, um errettet zu werden. Aber Christsein heißt auch Nachfolge. Christsein heißt nicht nur irgendwann mal gebetet zu haben. Das wird, glaube ich, hier deutlich. Also Christsein ist auch angefochten. Denn dann steht, am Ende werden manche abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren von Dämonen zuwenden, steht da. Dieser Abfall wird insbesondere in der Endzeit stattfinden. Das lesen wir einmal an mehreren Stellen der Offenbarung, aber auch Johannes, also 1. Johannes 2, Vers 18, also 1. Johannesbrief, Kapitel 2, in Vers 18 finden wir einen Hinweis darauf. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie doch bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht, dass sie alle nicht von uns sind. Und dann geht es ein ganzes Stückchen weiter. Also hier waren Leute, die vorgegeben haben, wir gehören zu Jesus. Und in dieser Zeit, wo der Antichrist aufgetreten ist, dann wurden plötzlich viele zu Antichristen. Die haben sich ihm angeschlossen, waren seine Anhänger geworden. Das heißt, hier sind scheinbar einige, die aus dem frommen Umkreis der Gemeinde ganz maßgeblich zu diesem Abfall der Menschen von Gott beigetragen haben. Deshalb ja manche Ausleger auch darüber spekulieren, ob der Antichrist letztendlich vielleicht ein Frommer ist und nicht eben ein Muslim oder ein Kommunist oder so etwas. Diese Textstellen scheinen darauf hinzudeuten, das ist jemand, der kann fromm reden, kann die Menschen begeistern. Es hört sich sogar christlich an, aber pass auf, nicht alles, was sich christlich anhört, ist es auch. Im Matthäus 24, der großen Endzeitrede Jesu, geht ja dann auch weiter, Kapitel 25, da erwähnt er dreimal, dass Christen in der Endzeit verführt werden können und abfallen können. Dann ist natürlich das eigentlich die Ermahnung, pass genau auf, lass dich von dieser Verführung nicht mitreißen. Es wird zuerst dann davon geredet, dass irreführende Geister die Christen von Gott wegbringen können. Also Geister kann hier bedeuten so viel wie Gedankengänge dabei. Es könnten auch Menschen damit gemeint sein. Im zweiten, wenn dann steht Lehren von Dämonen, dann ist das Ganze übernatürlich. Aber mit Geister, da können mehreres mit gemeint sein. Menschen, innere Anfechtung. Vielleicht Menschen, wenn wir jetzt in die heutige Zeit hineinschauen, die ihre persönliche Freiheit als absoluten Maßstab in den Mittelpunkt stellen. Keiner so hat mir etwas zu sagen. Ich bestimme alles selbst in meinem Leben dabei. Das könnte solch ein irreführender Geist sein. So ein irreführender Geist, das könnte auch das sein, was wir in manchen Sekten finden. Aber wahrscheinlich wir sind jetzt in der Gemeinde weniger für Sekten anfällig, wobei ich auch da manchmal so meine Zweifel habe, denn im Laufe der Jahre habe ich viele Gruppen kennengelernt, die aus christlichen Gemeinden entstanden sind und irgendwann sektierisch geworden sind. Mit abstrusesten Lehren dabei, wo keiner gedacht hätte, denen geht man nach. Also gerade in der letzten Freizeit war zum Beispiel aus einer Gemeinde hier jemand, die hatte eine Gemeindespaltung, dadurch, dass sie einen evangelikalen Prediger eingeladen haben mit Namen Ivo Sasek. Und der hat gepredigt und dann mit der Zeit die Hälfte der Gemeinde kam in so eine extremistische gesetzliche Richtung hinein und der Mann zieht Tausende, im wahrsten Worten des Sinnes, Tausende, insbesondere im deutschsprachigen Raum, an, hat sein Hauptquartier in Walzenhausen in der Schweiz, aber hat überall in Deutschland so zwei Gemeinden und Gruppen, die alle aber auch darauf ausgerichtet sind. Und der Mann war, der war mal Bibelschüler, nicht der Bibelschule Brake, ne? Ich kann nicht sagen, zum Glück war er nicht hier, aber in einer anderen Bibelschule in der Schweiz. Dann war er erstmal Prediger in der FEG und später ist irgendwie das Ganze überdreht oder so und jetzt sektiererische Lehren dabei. Manche ganz abstruse Lehren, die er verbreitet. So müssten zum Beispiel, meint er, dass hinter dem Impfen der Kinder stünde eine Verschwörung und da sollten Kinder irgendwie abhängig oder geschädigt werden. Deshalb fordert er alle Eltern auf, ihre Kinder nicht zu impfen. Dann hat er auch aus der Bibel die Erkenntnis bekommen, dass die Reinkarnation richtig ist und dass deshalb ja letztendlich auch irgendwann mal alle gerettet werden, weil alle ja irgendwann mal wieder reinkarniert werden und sich bekehren. Und so weiter und so weiter. Ich könnte jetzt noch ein paar solcher Lehren machen. Die kommen aber am Anfang, werden die nicht deutlich, sondern erst mit der Zeit. Immer mehr wächst du da hinein und dann kommst du plötzlich dahin. Und dann Warnung hier. Warnung vor irreführenden Geistern. Und Irreführung heißt ja, da will dich jemand an die Hand nehmen. Der will dein Führer sein. Der will dir zeigen, wohin es geht. Aber er führt dich eben in die Irre, den falschen Weg. Und hier sind Christen auch anfällig. Nicht der Ungläubige, der ist ja sowieso schon in der Gottferne. Der muss nicht irregeführt werden, der ist ja schon desorientiert, was geistliche Dinge angeht. Aber der Christ kann eben auch von Gott weggeführt werden. Und in christlichen Gemeinden, wenn ich mich so umschaue, beispielsweise so im letzten Jahr, ist mir das an mehreren Stellen deutlich geworden. Ich hatte mich dann auch mit meiner Frau darüber unterhalten. Sie hatte mir dann immer wieder so mal was ausgeschnitten und vorgelesen. Ich glaube, in der westlichen Christenheit gibt es gerade so eine starke Tendenz, ist, das Einzige, wofür Gott da ist, ist, dass du das Leben genießen kannst. Also da gab es dann bei so einer Frauenveranstaltung in Detmold eine große Einladung, das heißt, die Überschrift war das Leben genießen. Und dann konnte man das Programm durchsehen, da war von Bibel gar nicht die Rede. Dass irgendwie Leiden im Leben ist, gar nicht die Rede. Sondern in erster Linie, Gott will, dass du das Leben genießt, dafür ist er da. Oder das drückt man dann auch darin aus mit dem, du bist wertvoll. Ein bisschen biblische Wahrheit ist ja damit drin. Aber biblische Wahrheit ist auch, du bist ein Schwein. Aber wer würde das sich an die Wand hängen? Ja, ich meine, Paulus tut das ja schon, oder? Paulus tut das ja schon. Ich bin der Hinterletzte und alles, was ich gemacht habe, ist Kot und so früher. Das ist ja da ziemlich deutlich. Paulus hält scheinbar nicht sehr viel von sich als Person an sich. Ich bin ja jetzt nicht dafür, dass jemand dann irgendwie depressiv wird, so nicht. Aber wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir sagen, ja, wir sind doch alle Sünder, oder? Und Sünder klingt noch so lieb und nett. Aber Sünder ist in den Augen Gottes, können wir auch sagen, das ist Verbrecher. Das ist der, der die Todesstrafe verdient. Das ist das, was Gott sagt. Das heißt, wer sind wir denn in Augen Gottes? Und dann sagen uns immer mehr Leute, du bist wichtig, du bist schön, du bist wertvoll, du bist toll. Und Gott ist nur noch dafür da, um uns das jeden Tag zu sagen. Es gibt zwischenzeitlich Aufkleber, so am Spiegel kannst du dir morgens dran machen. Gott sagt dir, du bist schön. Und ich meine, diese Sachen sind ja alle nicht total falsch, aber ich habe den Eindruck, ist das nicht eigentlich eine Irreführung weg vom eigentlichen Evangelium weg? Denn nehmen wir mal an, du bist hässlich, dann hilft dir so ein bisschen neurolinguistisches Programmieren, dass du ja jeden Morgen sagst, ich bin schön und Gott sagt es auch noch, wird dir nicht richtig helfen. Na gut, dann kannst du sagen, okay, da muss die Gemeinde halt eine Gesichtschirurgie bezahlen oder so, ne? Oder was? Nee, 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 das ist nicht der Auftrag Gottes, das ist auch nicht der Auftrag der Gemeinde, darum geht es ja gar nicht. Lest doch mal in der Bibel durch, da gibt es natürlich ein paar Stellen, die sagen, du bist wertvoll, bist du auch, weil du Geschöpf Gottes bist. Aber was ist mit den ganzen anderen Sachen, wo kommen die denn vor? Und da habe ich den Eindruck, es gibt ein bisschen Einseitigkeit. Nicht, dass die Sache vollkommen falsch wäre, das stimmt ja schon, ist was dran. Aber es ist nicht das ganze Evangelium, es ist nur ein Teil. Und zwar ein Teil, der sehr stark nur auf unser Selbstbewusstsein ausgerichtet ist. Denn das hören wir doch gerne. Ist es nicht vielleicht das, wo Paulus auch warnt, in der letzten Zeit werden die Leuten falschen Lehrern nachlaufen, die eben das lehren, was den Menschen in den Ohren juckt. Und in den Ohren jucken ist ja jetzt nicht gemeint, dass sie sagen, oh, wie eklig, nicht, muss man dauernd jucken. Hier ist ja mit gemeint eher das, was sie gerne hören, was ihnen so richtig runtergeht wie Öl, das ist damit gemeint. Und könnte das nicht genau das sein? Hört man das nicht viel lieber, als dass Gott dir deutlich sagt, du bist auf dem falschen Dampfer, du musst was verändern, das, wie du machst, das ist nicht in Ordnung. Und wenn wir in der Bibel lesen, werden wir beides bekommen. Manchmal die Streicheleinheiten, manchmal die Ermahnung. Aber ich habe den Eindruck, bei Büchern, manches habe ich auch im Herbst wieder einen Bücherkatalog, neues Bücher für 2010, und wie viele waren da genau in diese Richtung? Das Leben als Christ ist leicht und flockig und da siehst du dann die Leute, hübsche junge Männer, hübsche junge Frauen, die über eine Wiese springen und lachen und das Leben im Überfluss schäumt. Das sind die Christen. Das ist die Frage, frage ich mich immer, ja, wo sind die? Ja, meistens stimmt das ja auch gar nicht, denn diese Christen, die ja dargestellt sind, die sind ja irgendwo im Internet von einer Fotoagentur genommen. Häufig sind die Leute ja nicht mehr gläubig, die auf den Bildern sind. Aber das wird dann suggeriert. Und da habe ich den Eindruck, okay, ist das nicht ein falscher Dampfer? Geht das nicht wirklich in eine falsche Richtung da hinein? Und das könnte so etwas sein wie hier die irreführenden Geister. Also Irreführung weg von dem eigentlichen Evangelium. Das geht nicht mehr im Zentrum, sondern irgendwas anderes steht an der Stelle. Das ist natürlich nicht das Einzige. Es gibt ja auch andere Dinge, die zur Irreführung dienen können. Aber ich glaube, das ist ein solch ein Punkt. Dann steht da als nächstes die Lehre von Dämonen zugewandt. Hier soll uns deutlich gemacht werden, wenn es in der Gemeinde Verführung gibt, dann ist das eben nicht nur irgendwie eine Zufallssache, wo man sagt, na ja, die sind halt auf komische Ideen gekommen, sondern hier soll uns die Augen geöffnet werden, Gemeinde ist auch immer in einem übernatürlichen Angriff. Das heißt, wenn da jemand auf dumme Ideen kommt, die kommen nicht immer nur aus der Person heraus. Jetzt muss der gar nicht besessen sein, aber dass letztendlich das Interesse des Teufels ist, Gemeinde kaputt zu machen. Und das kann auch darin liegen, die Leute, die religiös engagiert sind, zack, aufs falsche Gleis zu führen. Die fühlen sich immer noch wohl, sind immer noch Christen oder meinen das zumindest, aber sie sind auf dem falschen Gleis. Und dass hinter dem, was als falschen Geistern, irreführenden Geistern ist, auch eigentlich das Interesse übernatürlicher Mächte stehen kann, wie das hier von Dämonen erwähnt wird. Dann wird noch etwas weiter gesagt, wodurch fallen diese Irrlehrenden auf im irdischen Bereich? Das mit den Dämonen sehen wir ja nicht und deshalb können wir auch nicht viel spekulieren. Wir können auch gegen die Dämonen nicht richtig kämpfen. das können wir Gott getrost überlassen. Aber das Irdische, was wir sehen, das finden wir dann in Vers 2, durch die Heuchelei von Lügenrednern, da wird die Gemeinde verführt. Heuchelei bedeutet ja, nach außen hin sieht es fromm aus. Denn ein Heuchler ist ja da, wo sich außen und innen unterscheidet. Reden und das, was Realität ist. Und da merken wir, das sind natürlich die größten Gefahren in der Gemeinde. Dass Leute nach außen fromm tun und in Wirklichkeit haben sie mit dem Frommen nichts zu tun. Und weil man aber Vertrauen zu ihnen hat, geht man den Leuten nach. Ich glaube, ich hatte euch ja erzählt von diesen Finanzgeschäften dort. Und der Leiter dieser Organisation, ich glaube, ich kann es euch auch sagen, weil wahrscheinlich viele der Gemeinden von euch haben damit weniger zu tun, das ist eben Paul Traxel. Heißt der, ist Leiter des Missionswerkes All Nations, die ihren Sitz in Bonn haben und ist auch sonst in manchen Dingen mit engagiert. Und viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, auch Bibelschüler, die haben mir dann gesagt, ja, ich würde doch nie das Geld in solch einer Sache anlegen, aber der ist Christ. Der meint es ehrlich, der meint es gut. Dann muss das doch richtig sein. Und dann wurde mir noch gesagt, ja, und der betet sogar noch dafür, für die Anlagen. Und die Hälfte von dem, was er gewinnt, hat er versprochen, die Mission zu geben. Ja, das muss doch richtig sein. Und dann habe ich die Leute gesagt, ja, wenn ihr Finanzanlagen macht, dann bewertet die Anlagen von Gläubigen genauso wie von Ungläubigen. Und wenn du das beim Gläubigen, Ungläubigen nicht anlegen würdest, dann gib ihm das Geld auch nicht. Zwar sollen Christen vorbildlich leben im Geschäftsleben, aber sie tun es eben nicht immer. Und deshalb schau dir das dann noch genau an, wie das dort aussieht. Und einige haben darauf das nochmal genau angeschaut und haben gesagt, Michael, nee, dann können wir das Geld da nicht anlegen. Und ich habe euch, glaube ich, gesagt, dass da vor anderthalb Wochen kam dann eine Meldung in den Medien darüber, dass, also in Zeitungenbereich, da aus der Bonn, aus der Umgebung, dass er jetzt nicht mehr seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann von den Versprechungen. Nach anderthalb Jahren Geschäft. Noch ist die Firma nicht pleite. Noch habe ich sogar eben noch letzte Woche mit Leuten gesprochen, die jetzt noch Geld anlegen wollen. Dabei, die das natürlich nicht wissen, er sagt das ja keinem, dass er das Geld nicht mehr auszahlen kann, nimmt ja gern noch neue Gelder an dann dafür. Aber da muss ich sagen, das klingt nach außen fromm. Und ich weiß gar nicht, ich würde sogar eher sagen, ich habe mit dem Mann gesprochen, ich war selbst da, habe mit dem Mann gesprochen, ich würde sogar eher davon ausgehen, was er sagt, der ist gläubig, der ist Christ. Aber irgendwo ist das, ich würde sagen, das klingt für mich so Heuchelei. Ja, zum Beispiel sagt er ihm, es ist ein wichtiges Anliegen, dass die Leute nicht geldgierig werden. Aber er verspricht ihnen 260% Gewinn im Jahr. Und dann sage ich ja, bitte, wie soll das denn funktionieren? Du willst den Leuten sagen, nicht geldgierig zu sein, aber die kommen doch alle aus Geldgier. Ja, und ich meine, jetzt könnte man sagen, vielleicht war das ja alles von langer Hand geplant. Am Ende steht er da und sagt, Edge, ihr seid jetzt alle bestraft wegen eurer Geldgier, jetzt ist das Geld weg. Das wäre ja noch dann die geistliche Motivation, nicht? Aber ich glaube, das war nicht so gedacht. Also zumindest hat er mir das nicht so geäußert gegenüber. Und da müssen wir sagen, das klingt doch wie Heuchelei. Und oder dann sagt er, das sind ein paar junge Leute, haben doch keine Berufsausbildung. Und die wirbt er an. 6 Wochen Ausbildung zum Devisentrader. Und dann sagt er, und das nächste erste Ziel, was er ihnen gesteckt hat, eben so und so viele Millionen zu gewinnen. Und da sagt er, wenn ihr diese Millionen gewonnen habt, kriegt jeder 500.000. Und da habe ich gesagt, ja, und wie ist das mit der Geldgier? Ja, er hat ihn schon eine Andacht gehalten dafür, dass Geld hier nicht gut ist. Ja, und da muss man sagen, Heuchelei. Aber Heuchelei kann auch ganz anders aussehen. Heuchelei kann sein, in der Gemeinde sage ich, ja, ich bin fromm und ich liebe alle und im Job fluche ich herum, mache meine Kollegen oder meine Kunden fertig. Das ist auch Heuchelei. Jetzt sage ich natürlich nicht, also sei ehrlich, mache in der Gemeinde die Leute auch fertig. Nein, nein, so auch nicht. Sondern dann würde ich sagen, sei ehrlich und gestehe ein, dass du da falsch handelst, dass du ein Sünder bist und dann bitte Jesus um Vergebung. So, also verändere das, von dem du weißt, was falsch ist. Und nicht mach noch das Falsche, weil du meinst, es gibt ja manche Leute, die auch sagen, ja, ich bin halt ehrlich. Echt? Ja, aber halt Ehrlichkeit in dieser Art wird in der Bibel nirgends gelobt. Ja, dann kommst du auch ehrlich in die Hölle. Das kenne ich auch. Also der ehrliche Mörder kommt ehrlich in die Hölle, der ehrliche Lügner auch. Natürlich ist Gott in dieser Weise für Ehrlichkeit, aber noch besser ist nicht Ehrlichkeit, sondern Heiligkeit. Noch besser ist einzugestehen, ich bin Sünder und ich kehre um dafür. Und hier wird gesagt, gerade die Heuchler, die Lügenredner, das heißt, die das eine reden, was anderes meinen, die sind besondere Gefahr für die Gemeinde. Da steht auch noch diese Lügenredner, die ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Brandmarkung, das gab es ja in der Antike zum Beispiel für Sklaven. Wer sicher gehen wollte, dass der Sklave nicht abhanden kommt, der hatte dann dem Sklaven eben ein Brandmal aufgedrückt, wie so ein Wappen, nicht? Und dann konnte man sehen, der gehört jetzt ewig zu mir. Und hier wird gesagt, die sind auch gebrandmarkt, diese Leute. Man erkennt also, dass sie Lügner sind. Und woran? An ihrem Gewissen. Jetzt können wir natürlich nicht ins Gewissen der Menschen reinschauen. Aber wofür ist das Gewissen verantwortlich? Um uns in unserem praktischen Handeln zu sagen, was richtig und was falsch ist. Und hier wird das Augenmerk also darauf gerichtet, schau dir mal ganz genau an, nicht nur, was die Leute reden, sondern was sie tun. Also, wie folgen sie denn dem Gewissen oder nicht? Machen sie das, was ihr Gewissen ihnen sagt? Jetzt sagst du natürlich, ja, was kann ich denn wissen, was ihr Gewissen ihr sagt? Ja, ihr Gewissen sagt ihnen genau dasselbe, was dein Gewissen dir sagt. Prinzipiell zumindest. Warum? Ja, weil von uns als Gläubigen unser Gewissen vom Heiligen Geist geleitet wird. Und der Heilige Geist sagt nun dasselbe, der sagt nicht eben was anderes. Und wenn die jetzt nicht dementsprechend folgen, dann achte nicht nur darauf, was sie sagen, sondern achte auch darauf, was sie tun, wie das in ihrem Gewissen aussieht, in ihrer Ethik aussieht. Das bezieht sich insbesondere darauf, dass es heute und auch damals Menschen gegeben hat, die gemeint haben, ich kann gerettet werden, aber wie ich lebe, das ist letztendlich egal. Unter anderem deshalb, weil sie dann gemeint haben, auch mein Heil ist doch sicher. Kann ich doch machen, was ich will. Bin doch sowieso gerettet. Das Thema, was wir gerade hatten. Nein, Ermahnung, ganz so geht es nicht. Manche, die haben auch gemeint, und auch das gibt es heute noch, ach, der Körper und dieses ganze Irdische, das vergeht doch sowieso alles einmal. Darauf legt doch Gott keinen Wert. Gott legt nur Wert aufs Innere. Ich habe mit solch einem Mann zusammengearbeitet, der war Anthroposoph. Ich war dort in einem Hotel als Nachtportier und der war Anthroposoph, hat in Dornach in der Nähe von Basel so eine Schulung gemacht und der hat da gearbeitet und dann sind wir ins Gespräch gekommen und manchmal gesagt, hey, wie kannst du so einen Quatsch machen? Und da hat er auch ernsthaft gesagt, das macht doch alles nichts aus. Meine Seele entwickelt sich weiter. Was mit meinem Körper ist, das spielt gar keine Rolle. Also er war dauernd am Rauchen, hatte dauernd neue Freundschaften mit Frauen und manche andere unmoralische, hat gestohlen im Hotel, in dem wir da gearbeitet haben. Aber das ist alles nur der Körper, das ist nur das Äußere. Er sagt, meine Astralseele hat sich weiterentwickelt. Ich bin auf einem höheren sphärischen Niveau und so weiter. Es klingt alles ganz toll und alles ganz super dabei. Aber in der Ethik, im Leben, das spielt plötzlich keine Rolle dabei. Und genau sowas ist damit gemeint. Diejenigen, die in ihrem Gewissen gebrandmarkt sind. Also wo das Äußere und das Innere nicht übereinstimmt. Und dann kommen jetzt ein paar Punkte, was diese Leute denn damals in Ephesus so gesagt haben. Also das sind natürlich nur Beispiele davon. Beispiele zum Beispiel, sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat. Sie verspielten zu heiraten, das werden wahrscheinlich keine Leute aus jüdischem Hintergrund gewesen sein. Denn für die Juden ist ja Heirat, das gehört einfach mit dazu. Das kann man sich so kaum vorstellen. Es gab zwar auch ein paar Ledige da, aber die meisten waren verheiratet. Das war vom Alten Testament ganz klar. Aber es gibt immer wieder in der Kirchengeschichte bis in die Gegenwart hinein Leute, die da religiöse Dinge mit Sexualität verbinden. Manche mit ausschweifender Sexualität. Da gab es zum Beispiel die Eva von Butler in der Erweckungsbewegung in Deutschland. Und die nannte sich dann Mutter Eva. Und sie meinte, dass sie zusammen mit zwei Studenten, einer war Theologiestudent, einer Medizinstudent, die lebten dann zusammen und die würden zusammen die himmlische Trinität verkörpern. Und jetzt müssten die neuen sündlosen Kinder geboren werden und die könnten nur durch den Geschlechtsverkehr mit Mutter Eva gezeugt werden. Da wurde dann plötzlich Sexualität religiös überhöht. Vielleicht habt ihr auch mal gehört von der Sekte, die es zwar immer noch gibt, aber nicht mehr so populär ist, die Children of Love. Kinder Gottes. Das genauso. Wir hatten vor ein paar Jahren hier jemanden in der Freizeit, der ehemals bei dieser Gruppe gewesen ist und auch erzählt hat mal, wie das da so gelaufen ist. Ganz starke Verbindung zwischen Glauben und Sexualität. Da im Überschwang. Aber es gibt dann auch die anderen, die versuchen, sexuelle Regeln zu machen, so mit dem Sexualität ist immer was Anrüchiges. Also bloß nichts damit zu tun haben. Solche Leute kennt ihr vielleicht auch. Also schon nur allein, wenn ein junger Mann ein junges Mädchen anschaut, das ist Fleischeslust. Weg. Echt? Also am liebsten hätten die, dass die Leute mit Schleier heiraten würden und sich das erste Mal sehen, wenn sie dann schon vorm Traualtar stehen. Das ist aber auch nicht biblisch. So ähnlich gab es das ja in der katholischen Kirche, nicht? Weshalb die Priester bis heute nicht heiraten dürfen. Wo man mal sagen muss, ja, wo steht denn das biblisch? Im Alten Testament waren alle Priester verheiratet. Zur Zeit Jesu, die Jünger, soweit wir es wissen, auch. Außer Paulus, der nicht. Aber Petrus zum Beispiel schon, der erste Papst. lesen wir ja mehrfach. Ja, ich meine, jetzt nach katholischer Lesart meine ich jetzt, nicht? Nach katholischer Lesart der erste Papst, so dabei. Also da wird dann irgendwie eine Übersensibilität, Sexualität ist jetzt auch Schlechtes. Also einmal dieses Überbewerten, einmal dieses Schlechtsein. Da gab es auch zur Zeit von Graf von Zinzendorf, also ich würde euch ja gerne seine ganze Lebensgeschichte erzählen, was ich heute Abend nicht tun kann, es wird etwas zu knapp dann dabei, aber der hatte dann, so als er junger Mann war, ich glaube, er war gerade, also irgendwie zwischen 18 und 20, genaues Alter habe ich jetzt nicht im Kopf, aber zwischen 18 und 20, da war er dann in Ebersdorf und da waren entfernte Verwandte und da hat er die Erdmund Dorothea getroffen, die er hinterher geheiratet hat. Und dort an dem Hof, da war ein Prediger, damals auch ein bekannter Erweckungsprediger, Hochmann von Hochenau hieß der. Und der hatte dann eine spezielle Eheethik entworfen, auch aus religiösen Gründen. Der hatte auch so eine Argwohn gegenüber Sexualität. Und da hat er gesagt, es gibt eben die tierische Ehe. Das ist die Ehe, wenn Mann und Frau zusammen schlafen, einfach aus sexueller Anziehung. Also das ist sowieso nicht, kommt in Frage. Dann gibt es die seelische Ehe, also die tierische sind ganz rein materiell, die seelische Ehe, das ist, wenn gläubige Männer und Frauen verheiratet sind und die schlafen natürlich nur zusammen, um Nachkommen zu zeugen. Und wenn das erledigt ist, dann ist Schluss. Und dann gäbe es eben die rein geistige Ehe, das sind dann die ganz weit entwickelten und Heiligen, die leben in der Ehe wie Brüderchen und Schwesterchen zusammen und merken gar nicht, dass der andere Mann oder Frau ist, sondern sie sind rein nur fürs Reich Gottes engagiert. Naja, und die Erdmund Dorothea war natürlich begeistert von diesem Prediger und wollte in jedem Fall mit ihrem Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf nur eine solche geistige Ehe führen. Und dann haben sie auch einen sehr schönen Briefwechsel, kann man bis heute lesen, wo sie das alles beschreiben und dann und das wirklich es ernst meinen. Allerdings, wir sehen aus der Geschichte, sie sind nicht dabei geblieben, denn sie haben zahlreiche Kinder bekommen. Und das heißt also, sie haben wahrscheinlich nachher diesen rein geistigen Status der Ehe nicht durchgehalten. Aber es ist biblisch ja auch nicht ganz, das, aber da merken wir, das klingt so. Und damals haben die wirklich gemeint, das ist doch rein, das ist doch ganz besonders toll, wie die leben. Aber wir merken, nein, das ist eben nicht biblisch. Also wir müssen auch hier den Ausgleich finden, nicht zwischen einer, wie wir es heute in unserer Gesellschaft manchmal finden. Heute in unserer Gesellschaft ist ja das eher so eine Sondersituation von einigen religiösen Gemeinschaften. Das, was wir auf der anderen Seite sehen, ist eher eine vollkommene sexuelle Enthemmung. Und die ist natürlich genauso falsch. Das eine wie das andere. Aber wir merken, Sexualität ist immer faszinierend für die Menschen, auf der einen wie auf der anderen Seite. Und da brauchen wir eine Ausgewogenheit, die wir auch nur von Gott bekommen können. Und hier gibt es Irrlehrer, scheinbar damals auch, die diese Sexualität missbraucht haben, sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen. Kennt ihr das nicht heute auch? Ich weiß nicht, ob ihr die Gruppe der Adventisten kennt. Das sind dann zum Beispiel Speiseverbote. Bei den Zeugen Jehovas gibt es auch Speiseverbote, Dinge, die du essen darfst oder besonders essen musst. Und die ganze Kirchengeschichte ist auch voll davon. Und manches wird dann, da habe ich zum Beispiel Bücher gelesen, da wurde dann begründet, dass ein Christ eigentlich Vegetarier sein muss, weil ja im Schöpfungsbericht gesagt wird, dass er nur Früchte und Kräuter und sowas essen soll. Ja, ich hörte dem Autor gerne gesagt, ich habe ihn nicht getroffen, hätte ich dann gerne gesagt, ja, aber wie ist dann zum Beispiel mit Jesus? Das Passahlamm, was ist er denn da? Mit den Fischen, was ist er denn da? Und so, dann hätten wir, ja, oder was macht die ganzen Stammväter? Nicht, der Abraham, ja, was macht er mit seinem ganzen Vieh, was er da großzieht? Ja, natürlich hat er das geschlachtet und gegessen. Sogar die Engel sind da zu ihm gekommen und haben da mitgegessen. Also irgendwie scheinbar stimmt das doch wohl nicht ganz so. Also ich hoffe, ich trete jetzt keinem auf die Füße, der vollkommen gerade auf der Ökoschiene ist. Deshalb, es ist ja auch nicht verboten, Gemüse zu essen und Körner. Das ist ja durchaus erlaubt. Aber wir dürfen kein religiöses Gesetz draus machen. Deshalb, das eine zu essen ist gut, aber das andere zu essen ist nicht verboten. Verbindet diese Sachen nicht mit Religion und Glauben dabei. Und deshalb wird dann ja gesagt, mit Danksagung soll es gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Jetzt können wir wieder sagen, hä? Warum soll denn Sexualität und Essen nur von denen gebraucht werden, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen? Das steht ja hier in Vers 3. Da steht, sie verbieten zu heiraten und die Speisen zu genießen, die doch von Gott geschaffen, die Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Ja, hier müsst ihr auf die Details achten. Nicht das Essen und die Sexualität sind nur für die Gläubigen geschaffen, aber es sind dafür geschaffen, dass sie es gebrauchen. Warum? Weil sie nämlich die Ordnung Gottes kennen, in deren Rahmen es sinnvoll gebraucht wird. Hingegen der Ungläubige, der missbraucht und pervertiert diese Sachen meistens. Und das ist ja das, was wir in unserer Gesellschaft auch sehen. Also dass man sich da nicht dran hält, an diese Ordnung dabei. Das kann beim Essen sein. Derjenige, der übermäßig isst oder der Gourmet, für den der Bauch sein Gott ist, da merkt man, kann Nahrung missbraucht werden. Oder auf der anderen Seite der Asket, der sagt, ich esse gar nichts mehr. Das gab es übrigens auch in der frühen Kirche. Da gab es Leute, die meinten, besonders heilig zu sein. Von einem habe ich mal gelesen, der wollte sich dadurch auszeichnen, seine Frömmigkeit, dass er sich etwa über 15 Jahre hinweg nicht wusch. Also ich weiß nicht, ob es so angenehm war, in dessen Gesellschaft zu sein. Aber der meint, das sei ein Zeichen von Gott, weil er den Körper gar nicht achte. Der Körper sei nichts und der Geist sei alles. Und oder ein anderer, der hatte gemeint, eine besondere Speisregel, könnte man heute auch nachmachen, der regelmäßig Salz zum Essen, also sehr versalzenes Essen, aber dann nichts dazu trank. Heute sagen uns wahrscheinlich Ärzte und Mediziner, das ist höchst schädlich für den Körper. Ja, aber der hat das gedacht, das ist doch jetzt ein Zeichen besonderer Askese vor Gott. Also es gibt die einen, die missbrauchen diese Sachen, indem sie im Überschwang gebrauchen, Sexualität und auch außerhalb der Regeln Gottes. Das wissen wir an Prostitution, an Ehebruch und solche Geschichten. Und die anderen, die nun in die Askese gehen, sagen wirklich gar nichts davon, beim Essen oder bei der Sexualität. Aber diejenigen, die Gott kennen, die haben die Möglichkeit, diese von Gott geschaffenen Gaben richtig zu gebrauchen, in Ausgewogenheit zu gebrauchen. Und genau das ist das, was hier gesagt wird, wenn da steht, Gott hat es für die Gläubigen geschaffen, oder für die, die doch Gott geschaffen hat, also diese Dinge, damit sie, die Gläubigen, es gebrauchen können, von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Also hier wieder gesagt, die Nahrung ist gut, die Sexualität ist gut, aber denk an die Danksagung. Jetzt nicht nur, dass du Danke sagst, sondern dass du bewusst bist, es kommt von Gott. Und Gott ist derjenige, der dir die Regeln, die Ordnung gibt, wie du die Sache richtig gebrauchst und richtig einsetzt. Dann steht es, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Dann, ehe ich jetzt zum nächsten Abschnitt komme, müsste ich gerade mal sehen, wie spät es ist. Und ich bin hier wirklich ganz unfähig, da hinten zu erkennen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Gut. Also sonst erhebt einfach Einspruch dabei. Das heißt, dann mache ich noch ein bisschen weiter in dem Text. Wir werden nicht mehr bis zum Ende des Kapitels kommen, aber ein Stückchen weiter. Das heißt, ich lese jetzt erst einmal die nächsten drei Verse. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab. Dagegen übe dich in Gottesfurcht. Denn die leibliche Übung ist zu wenig Nutze. Hört. Die Gottesfurcht. Das ist jetzt der Trost für all diejenigen, die nicht regelmäßig Sport betreiben, wobei hier trotzdem, ich komme gleich noch zu dem Vers, also nicht, dass ihr missversteht, das heißt nämlich nicht, Sport ist schlecht, das steht hier nicht. Die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und fürs zukünftige Leben hat. Also erstmal dieser Abschnitt. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, dieses vor Augen stellen, der das meint dabei dafür werben. Vor Augen stellen meint auch hier nicht befehlen, sondern dieses vor Augen stellen meint vielmehr so etwas wie ein mildes Wort, wie raten, wie Vorbild sein, wie beraten dabei, vor Augen stellen. Also das heißt, das Folgende, was jetzt kommt, dabei, das ist kein Befehl, sondern das ist mehr so eine seelsorgerliche Beratung, die der Timotheus in der Gemeinde geben soll. Manche der Punkte, die wir da haben, die sind uns ja auch schon vorher begegnet hierfür. Wenn du das für den vor Augen stellst, wirst du dich als guter Diener, wirst du guter Diener Jesu Christi sein. Also hier wieder der Hinweis darauf, dass es eben gute und schlechte Diener gibt. Also je nachdem, was du tust. Wenn du das tust, was Jesus will, bist du ein guter Diener. Wenn du es nicht tust, dann eben nicht. Also es wird ein guter Diener sein. Was zeichnet den guten Diener aus? Also den guten Diener Jesu Christi, den zeichnet aus, dass er sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre. Diese Beschreibung finde ich eigentlich relativ eindrücklich. Es wird das Bild der Ernährung gebraucht, aber es geht hier ja gar nicht um Essen und Trinken. Warum macht Paulus das? Ich glaube, weil das so eine Assoziation auslöst. Essen und Trinken tun wir ganz automatisch. Und wir wissen auch, wenn wir nicht essen oder trinken, dann sterben wir, früher oder später. Eine Zeit lang halten wir ohne aus, aber dann sterben wir. Und ich glaube, genau diese Assoziation, dass Essen etwas Schönes sein kann, dass Essen lebensnotwendig ist, dass wir Essen regelmäßig zu uns nehmen, ich glaube, genau diese Assoziation, die greift er hier auch auf und sagt, genauso soll es auch mit den Worten des Glaubens sein und der guten Lehre. Also Worte des Glaubens, da könnten wir jetzt sagen, naja, das ist eben die Predigt zum Beispiel, das ist das Lesen des Wortes Gottes, genauso wie auch die Lehre. Also in beiden geht es jetzt mal deutlich darum, du musst dich intensiv, so wie du dich im Körperlichen ernährst, so ist deine geistliche Ernährung, und es gibt keine andere, dass du dich immer wieder mit dem Denken und Reden Gottes auseinandersetzt. Und das heißt, die Bibel, Predigt, Gemeinschaft mit Christen. Wenn du das nicht tust, dann bekommst du Mangelernährung, Unterernährung, dann stagniert dein geistliches Leben. Und wenn ihr das nicht schon mal selbst erlebt habt, ihr könnt ja einen Eigenversuch machen. Lest mal eine Zeit lang nicht in der Bibel, das Leben geht weiter. Aber ihr werdet merken, das Leben wird immer flacher, das Glaubensleben. Und irgendwann bist du geistlich verhungert, bist immer dürrer, es kommt nichts mehr dabei. Und ich denke, hier will er uns herausfordern, der gute Diener Jesu Christi, der Timotheus auch ist, den wir als Vorbild nehmen, der ernährt sich mit dem Wort Gottes geistlich und mit der Lehre. Das heißt, das ist das, worauf er aufbaut. Nicht auf Spekulationen, nicht auf irgendwelche Dinge, die Leute sich da so selbst ausdenken, sondern aus dem, was sie aus dem Wort Gottes herausbekommen. Das ist wichtig für jemanden, der Leiter in der Gemeinde ist. Also der Lehre, der auch nachgefolgt ist. Dann Vers 7, die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab, dagegen übe dich in Gottesfurcht. Hier wieder zwei Sachen einander gegenübergestellt. Das eine, was falsch ist, das andere, was richtig ist. Altweiberlegenden, was könnte das noch sein? Ich habe ja gesagt, damals hatte man viele Spekulationen über die Namen Gottes, über die Geschlechtsregister des Alten Testaments, über Zeitabläufe, Berechnungen angestellt, das kann man alles machen. Wenn wir uns heute die Frage stellen, ist das ja nicht mehr ganz so häufig. Allerdings auch hier, wenn ich einmal in die Praxis meiner Gemeindeerfahrung sehe, dann habe ich den Eindruck, viele Christen geht das heute durchaus ähnlich. Vielleicht auch ganz in manchen Nicht-Christen. Erinnert ihr euch noch an den Boom, den es gegeben hat mit dem Buch Das Sakrileg? Das war ja nicht das Einzige, es gab ja Film dann danach und Folgebücher, sondern dann gab es gleich 20 Nachfolge- oder Nachahmerbücher, die ein ähnliches Konzept aufgenommen haben, Sachbücher darüber, und es gab in Deutschland lange nicht so viele Leute, die sich mit der Bibel auseinandergesetzt haben. Nur haben sie sich vernünftig mit der Bibel auseinandergesetzt? Nö, die meisten haben die Bibel gar nicht gelesen, sondern die haben mit Begeisterung diese Bücher verschlungen. Das waren ja Hunderttausende in Deutschland, die das getan haben. Die haben diese Bücher verschluckt und die waren hinterher alle, wussten darüber Bescheid. Es gibt doch die apokryphen Evangelium, das Maria-Magdalena-Evangelium. Da steht doch drin, dass Jesus verheiratet war und die Kirche hat das alles unterdrückt und so weiter. Das waren plötzlich Spezialisten da drin, was da alles in den apokryphen Evangelien drin steht. Und hier würde Paulus sagen, hey, lass doch diese Altweiberlegenden. Schau doch lieber ins Original rein. In manchen der Bücher stand auch, ja, das sind Originale, diese alten Evangelien. Das stimmt auch. Zum Beispiel das Maria-Magdalena-Evangelium ist ein Original, aber aus dem 3. Jahrhundert. Pseudonym verfasst. Wir kennen den Autor nicht. Es wurde in der Gemeinde nie akzeptiert. Es wurde deshalb auch nie unterdrückt. Und jetzt überleg mal, kann Maria Magdalena im 3. Jahrhundert nach Christus ihre Lebensgeschichte aufschreiben? Also mit normalen Mitteln zumindest nicht. Das müsste dann höchstens mehr aus dem Jenseits so diktiert werden, also sonst eigentlich nicht, da war sie lange tot. Dieses Evangelium ist für das Leben Jesu vollkommen wertlos, weshalb auch man nie darüber diskutiert hat. Aber die Leute, die Bibel nicht kennen, sie lesen so etwas und dann, ah, das ist doch so spannend, was da drin ist. Und das gibt es auch für manche Christen. Manche Christen gehen irgendwelchen spannenden Erzählungen nach. In den letzten Jahren war es insbesondere modern. Jeder hat so seine eigene Jenseitsreise unternommen. Kennt ihr da nicht so Bücher, im Himmel gewesen, mit Jesus gesprochen? Und das ist so spannend zu lesen, was da alles ist. Ob das mit der Bibel übereinstimmt, ist dann uninteressant. Und manche Leute sind da auch so gutgläubig, viele Christen. In der Arbeitsgemeinschaft für biblische Ethik in der Medizin, in der ich mitarbeite, da haben wir uns, wir hatten im letzten Jahr das Schwerpunktthema Tod und Sterben. Und dann hatten wir gedacht, stellvertretend nehmen wir uns mal so einen dieser Leute vor und setzen uns damit auseinander. Ein Pfingstprediger aus dem Ruhrgebiet. Der zieht herum und sagt, er hätte in Russland einen Autounfall gehabt, ihm seien danach 5 Organe, lebenswichtige Organe herausoperiert, danach sei er natürlich tot. Und dann hätte Gott ein Wunder getan und ohne diese Organe lebte er noch bis heute und dann berichtet er, was er da alles in der Zwischenzeit erlebt hat. Tolle Geschichte, oder? Da würden wir auch sagen, ist das nicht super, was Gott alles machen kann? Problem ist dabei nur, das stimmt vorne bis hinten nicht. Wir haben dann Kontakt aufgenommen zu dem Krankenhaus, in dem er gewesen ist. Und er war wirklich in dem Krankenhaus. Er hatte auch wirklich einen Autounfall. Das war allerdings nur ein relativ kleiner Autounfall, weshalb er schon nach 2 Tagen entlassen worden ist. Und er hatte bloß eine kleinere Operation an der Milz. Das war alles. Tja, eigentlich nichts Lebensgefährliches. Tja, und wir haben den Mann damit konfrontiert. Er will davon nichts hören. Predigt weiter darüber. Und es gibt weiter Christen, die begeistert zuhören, was Gott für große Taten tut. Ja, da würde ich sagen, hier, ey, Altweiberlegenden, lass den doch erzählen, was er will, der kann das ja seiner Großmutter erzählen, aber warum muss man den in die Gemeinde einladen? Das klingt zwar alles toll, aber wenn ihr wissen wollt, wie es im Jenseits ist, dann schlagt doch die Bibel auf, der Offenbarung steht doch alles drin. Und wenn er was anderes erzählt, als da drin steht, dann ist er ja sowieso ein Lügner, dann müsst ihr es erst recht nicht hören. Und wenn er sagt, was da drin steht, dann nehmt doch gleich das Original. Ja, weil dann berichtet er, oh, wie toll das im Himmel sein, das ist ja alles schön, das wird ja auch toll im Himmel sein. Aber es gab in der Geschichte so viele Beispiele von Leuten, die mit ihren Visionen und sonst irgendetwas Sachen erzählt haben, die höchst problematisch sind. Hier nur ein Beispiel. Also wenn ihr die Unterlagen haben wollt, die lagern bei einem unserer Mitarbeiter, also in der Arbeitsgemeinschaft Dr. Freitag, ich kann euch die Adresse geben, ist also Mediziner, praktizierender Mediziner, der hat die ganzen da gesammelt, könnt ihr euch gerne da erkundigen. Das ist tatsächlich, müssten wir sagen, Betrug. Vielleicht gut gemeinter Betrug, was weiß ich. Wir können ja sagen, der ist medizinischer Laie, der kennt sich nicht aus. Vielleicht meinte er wirklich, er sei tot. Aber dann hätte er sich doch das besser sagen lassen sollen, eher dann groß auftritt dabei. Ja, ihr merkt schon, ich bin eher immer geneigt, die Leuten zu unterstellen, dass sie es nicht böse meinen, weil ich mir das sonst wäre es ja noch schlimmer dabei. Also, Altweiberlegenden weg damit. Dann steht, wir sollen stattdessen üben in der Gottesfurcht. Und Gottesfurcht heißt ja, seh deine reale Situation an, wie sie vor Gott ist. Erkenne Gott an als der, der er ist. Und wenn du Gott jetzt fürchtest, wir sagen mal Ehrfurcht, wenn du Gott achtest, dann achtest du auch seinen Willen. Dann versuchst du dich nach seinem Willen zu orientieren. Und deshalb schau nicht nach irgendwelchen Spekulationen, sondern richte dich aus nach dem Willen Gottes in deinem Leben. Und dann kommt, denn die leibliche Übung ist zu wenig Nütze. Also sagen wir, meiner natürlichen Tendenz nach würde ich diesen Vers gerne gebrauchen, um zu sagen, Sport ist Mord. Ja, ich glaube, dieser geflügelte Satz soll einmal von Churchill gestammt sein. So habe ich das mal gelesen, weil ihr seht an seinem Umfang noch, da war auch so, der war scheinbar nicht sehr vom Sport begeistert, wobei das ja nicht immer einen Rückschluss zulässt, aber bei ihm scheinbar hat wirklich nicht viel von Sport gehalten. Der soll das gesagt haben. Das ist hiermit nicht gemeint. Erstmal steht da nicht, dass sie unsinnig ist, sondern hier steht nur, sie ist zu wenig Nütze im Vergleich zu der Gottesfurcht. Also hier wird ein Vergleich gemacht. Hier soll nicht gesagt werden, das eine ist unsinnig, sondern hier wird gesagt werden, in deinem Leben pass auf, dass das im Gleichgewicht bleibt. Denn dein Körper, das ist ganz klar, der wird mal vergehen, der geht zu Ende, egal wie viel du körperlich dich anstrengst. Selbst der gesündeste Müsli-Esser wird einmal möglichst gesund sterben. Aber wenn du tot bist, ist es auch egal, dann, ob du gesund warst oder krank dafür. Das ist jetzt ein bisschen vielleicht sehr oberflächlich gesagt, ja, zugegebenerweise. Deshalb muss ich jetzt umgekehrt dafür plädieren, ernähre dich gesund. Ja, das ist ja auch schon wichtig, nur es ist nicht das Wichtigste. Also wenn du siehst, dass manche Leute bei ihrem Essen, weil sie erst das alles einweichen müssen und so weiter, dass die 5 Stunden am Tag nur dabei sind, ihr Ökogemüse zu schrubben und einzukaufen, aber auf der anderen Seite, keine einzige Stunde Zeit haben, sich Gott zu widmen, zum Beten, zum Gemeindegehen oder sonst etwas, dann ist das unausgewogen. Das ist ja nur, was Paulus sagen will. Er sagt nicht, dass die richtige Ernährung oder der richtige Sport schlecht ist. Gar nicht. Das ist hier, glaube ich, nicht. Sondern es ist zu wenig Nütze im Vergleich zur Gottesfurcht. Das ist der entscheidende Faktor. Und hier gibt es manche Leute, und deshalb habe ich das jetzt so ein bisschen flapsig gesagt, auch heute, die ja so eine Art Öko- oder Gesundheitsreligion haben. Das ist ganz besonders dieser Bereich der alternativen Heilmethoden. Das ist für manche richtig religiös. In manchen dieser, ich lese immer wieder auch die Bücher von diesen Leuten, sowohl was Nahrungssachen angeht, das ist manchmal wie eine Heilslehre. Wenn du mikrobiotisch dich ernährst, dann bist du glücklich und zufrieden und die Ehe funktioniert, du wirst nie krank und du hast nie Depressionen. Wahlweise kannst du das auch machen, wenn du regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel natürlich nur von einer Firma kaufst. Oder wenn du jeden Tag 2 Liter Aloe Vera trinkst. Oder so etwas. Und all diese Sachen, die sind ja nicht schlecht an sich, sondern sie bekommen einen Stellenwert, den sie im Reich Gottes nicht haben sollen. Und das ist das, was Paulus hier deutlich macht. Also auch Sport, deshalb bieten wir ihn ja auch an der Bibelschule, nicht? Deshalb haben wir einen Sportwart, ist ja nicht schlecht. Aber im Stellenwert steht das hinter der Pflege der Beziehung zu Gott zurück. Das wird deutlich gemacht. Warum? Das wird auch begründet. Weil die Gottesfurcht nämlich für alles nützlich ist. Ja, wofür ist das nützlich mit der gesunden Ernährung und dem Sport? Damit du dich körperlich fit fühlst. Klar. Aber löst das deine Arbeitsprobleme? Wirst du dadurch deine Sünde los? Verändert sich dein Charakter? Ja, natürlich nicht. Der bleibt genauso gleich. Und deshalb wird dann gesagt, dann konzentriere dich zuerst doch auf das, was am wichtigsten ist im geistlichen Leben. Also, denn das ist nützlich für alles, da sie, die Gottesfurcht, Verheißung für dieses und fürs zukünftige Leben hat. Was du jetzt geistlich machst, das wird auch Auswirkungen auf das Leben nach dem Tod, auf das ewige Leben haben. Was du jetzt für den Körper machst, wird für die Ewigkeit keine Auswirkung haben. Es sei denn, und das muss ich jetzt vielleicht nochmal deutlich sagen, so damit wir nicht vom Pferd fallen, es sei denn, du lässt deinen Körper verkommen, weil das ist natürlich auch Sünde und da bist du auch mal vor Gott verantwortlich, das geht auch nicht. Aber es gibt eben einen Pfad zwischen Körperkult oder Gesundheitskult und verkommen lassen. Da gibt es einen Zwischenweg dazwischen. Der ist nicht immer ganz leicht und die einen sind in der Gefahr, von der einen Seite runterzufallen und die anderen von der anderen Seite runterzufallen. Deshalb achtet durchaus darauf, aber macht es nicht zu einem Götzen, zeitmäßig, geldmäßig und so weiter. Für dieses und fürs zukünftige Leben. Und übrigens, da muss ich natürlich ehrlich bekennen, ich bin ja selbstständig einer Lernender dabei. Ich habe mich schon geoutet, dass ich eher zu denen gehöre, die jetzt nicht die totalen Sportfreaks sind. Aber durch Beratung meiner Frau bin ich dann dazu gekommen, dass wir das schon etwas stärker machen. Und im letzten Jahr haben wir es fast regelmäßig geschafft, dass wir dann häufig schwimmen gegangen sind. Meistens ist es hier mit hergekommen, sind wir ins Olé gegangen, eben da mal etwas schwimmen. Und dann merke ich auch, das tut gut. Oder mal einen Spaziergang zusammen machen, das tut auch gut. Dabei. Aber dafür brauche ich dann von außen die Ermutigung und manche anderen vielleicht auch, dann lasst euch ermutigen. Und die anderen brauchen die Ermutigung, jetzt achte nicht so viel auf deinen Körper, achte nicht so viel auf den Sport, sondern denk an die Gottesfurcht. Wobei ja auch nicht heißt, dass der den Körper verkommen lässt, dann gleich gottesfürchtig ist. Das ist auch nicht so, nicht? Das ist ja auch keine Logik, die dahinter steckt, sondern also, ich hoffe, die Sache ist klar, ja? Also, Sport ist nicht schlecht, aber Gottesfurcht ist wichtiger. Gesunder Körper und gesunde Ernährung ist nicht schlecht, aber Gottesfurcht ist weit wichtiger. Denn es dient allen Dingen im Leben und es hat eine Verheißung nicht nur für dieses, sondern auch fürs zukünftige Leben. Ja, und an dieser Stelle muss ich mich wieder nach der Zeit erkundigen. Jetzt sagt ihr 9:30, das wäre genau passend, dann schließen wir hier nämlich ab und machen morgen an dieser Stelle einfach weiter. Und morgen werde ich mir vielleicht einen Wecker mitnehmen, den stelle ich ihn dir hin, dann sehe ich das auch, da muss ich euch nicht fragen. Dann bete ich gerne mit euch an dieser Stelle. Vater im Himmel, vielen Dank für das, was wir heute in deinem Wort lesen konnten. Danke dafür, dass du unser Augenmerk gelenkt hast auf deine Gemeinde, auf uns, auf all diejenigen, die mit uns gläubig sind, sofern wir dazugehören. Und ich möchte dich bitten darum, dass du uns das immer wieder neu vor Augen führst. Einmal die Großartigkeit deines Wirkens, dass du durch Menschen hier auf der Erde gegenwärtig bist und andere erreichen willst, auch uns mit dafür gebrauchen möchtest. Und auf der anderen Seite, dass wir nicht auf falsche, äußere Dinge zu viel Wert legen, wie Gemeinde, Gebäude oder Strukturen oder ähnliches mehr. Und dann danken wir dir auch für diese Warnung, die du uns gegeben hast, dass am Ende der Zeiten oder auch schon in der Gegenwart Verführung stattfindet. Und wir möchten dich bitten, dass wir Verführung erkennen, da wo Menschen Gebote aufstellen, die nicht von dir kommen, die uns in die Ecke drängen sollen. Und dass wir sie erkennen und diesen Menschen nicht nachfolgen, auch wenn es sich fromm anhört. Und auch wenn diese Leute genau wissen, wie man reden muss, manchmal sogar Bibelverse benutzen, genau hinzuschauen, ob es wirklich von dir ist oder nicht. Und wir möchten dich dann bitten, dass wir die Freiheit, die du uns gegeben hast, richtig genießen können, dankbar dafür sein können, was du uns schenkst mit unserem Leben, mit unseren materiellen Gütern, mit der Nahrung und auch mit der Sexualität. Und dass wir sie dann ausüben in dem Rahmen, den du gesetzt hast. Vielen Dank auch dafür, dass du uns ermutigst und darauf aufmerksam machst, wie wichtig dein Wort ist für unser Leben, dass es so wie Nahrung ist für den Körper. Und danke auch dafür, dass du uns hinweist, wie wichtig die Gottesfurcht, das Leben mit dir, die Praxis mit dir im Alltag ist und dass sie wichtiger ist als die gesunde Ernährung und den Sport. Aber hilft uns auch, den nicht zu vernachlässigen, damit unser Körper nicht kaputt geht und wir dann schuldig werden vor dir. Danke, dass du uns viele ganz konkrete Hinweise geben willst, die uns in unserem Leben helfen, dass es gelingt und dass es vor allem so gelingt, wie du es haben möchtest. Begleitet uns in diesen Abend und auch in die Nacht und schenkt uns einen ruhigen Schlaf. Amen.